Andererseits fand ich es auch sehr erschreckend, kurz vorm Abi, dass viele nicht wussten, was sie studieren wollen.
Ja, das kenne ich. Das ging mir genauso.
Aber warum? Cave News. Der Höhlenplausch. Ohne Schnick. Dafür immer mit einem netten Schnack. Ich meine, du hast doch aber bewusst erst deine Ausbildung gemacht und dann Abitur, wenn ich es verstanden habe, oder?
Nee. Okay. Nee, ich habe es noch nicht so im Detail erzählt tatsächlich. Ich habe erst Realschule gemacht und dann war ich direkt im Anschluss auf dem Fachgymnasium und habe da Abitur gemacht und habe dann den Zivildienst gemacht und dann mein erstes Studium abgebrochen.
Ah, also du hast schon angefangen zu studieren, musstest dann zum Zivildienst und hast gemerkt...
Nee, andersrum. Erst Zivildienst. Und das habe ich in den Behindertenwerkstätten von der Lebenshilfe gemacht bei uns im Ort und habe da schon gemerkt, dass das ein Gebiet ist, das mir Spaß macht auf jeden Fall, mit Menschen zu arbeiten, die so gänzlich gegen jegliche gesellschaftliche Konvention verstoßen den ganzen Tag. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und habe dann tatsächlich relativ...
Ja, aber das finde ich, nein, sorry, da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Das sind ja Menschen mit Beeinträchtigungen. Die verstoßen ja nicht gegen Konventionen.
Naja, das ist ja auch nur ein Konstrukt.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Wenn ich gegen eine rote Ampel bin und drüber fahre, dann verstoße ich gegen Konventionen. Aber das mache ich ja bewusst. Und die Menschen machen ja Dinge nicht bewusst, sondern aufgrund ihrer Einschränkung.
Ja, okay. Für vielleicht nochmal alle Zuhörer.
Für euch drei, also, da draußen.
Ich bin ja gelernter Sonderpädagoge. Das ist ja, finde ich, sehr gut, dass du mir da nochmal reingerätscht bei dem Punkt. Also es ist ja so, was macht eine Beeinträchtigung aus? Wo fängt eine Beeinträchtigung an? Welche Barrieren erlegt mir die Gesellschaft auf, dass ich quasi ein extra Teilhabepaket brauche, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können? Wenn man davon ausgeht, dass diese Menschen eine Beeinträchtigung haben, dann gibt es ja quasi das System, was vorgibt, wie sie sich verhalten müssten, um da reinzupassen und quasi etwas tun zu können. Also für jemanden zum Beispiel, als einfaches Beispiel vielleicht, der eine Probleme hat mit seinem Bewegungsapparat und vielleicht nur kleine Treppen gehen kann, der mit unserer genormten Treppengröße in Europa nichts anfangen kann, dem würde es vielleicht schon helfen, wenn die Treppenstufen alle 10 Zentimeter tiefer wären.
So. Und jetzt Veto. Wer hat denn jetzt das Problem? Die Person oder das System?
Genau.
Das System ist scheiße. Es ist wirklich scheiße. Ich hab's ja, ich weiß, ich fall dir ganz viel ins Wort. Das wusstest du aber vorher, was dich erwartet.
Ja, ich weiß, du musst noch auf deinen Redeanteil kommen.
Ja, ja, nein, darum geht's nicht. Ich hab nur immer so viel, auch wenn es keiner hören will, vor allem du nicht. Aber mein Vater hatte vor einigen Jahren einen Schlaganfall und ist dann Pflegefall geworden. Und auch ein Bekannter von mir sitzt im Rollstuhl. Und so scheiß Absätze, und das haben wir in der Reha erlebt, muss man überlegen, in einer Reha-Klinik, speziell für solche Fälle, wo ein Absatz ist zwischen Zimmer und Balkon, der ein unüberwindbares Hindernis für einen Rollstuhlfahrer darstellt. Da stimmt unser System nicht und nicht der Rollstuhlfahrer. Und der Beeinträchtigte in dem Moment ist dann nicht das Problem, sondern die Gesellschaft ist das Problem, weil wir damit diese Menschen ausgrenzen.
Genau, da bin ich ja ganz bei dir, da wollte ich ja auch hin. Also es ist ja erst quasi jemand beeinträchtigt oder hat im Grunde, ist dann etwas gehindert, hat eine Behinderung, etwas zu tun, dadurch, dass unsere Gesellschaft, unser System etwas vorgibt, was die Person quasi nicht erfüllen kann. Und da deswegen auch vorhin meine Bemerkung. Im Grunde können sie dauerhaft ja immer gar nicht quasi das, was die Gesellschaft normalerweise von ihren Bürgern erwartet, erfüllen, nämlich produktiv sein und Geld verdienen und Steuern zahlen. Und
du siehst gerade, ich bin schon kurz vorm Explodieren hier, wenn du sowas sagst. Aber nicht, weil du es sagst, ja, sondern ja, weil das so dieser Gedanke ist. Eine Regierung, die es jetzt innerhalb von Wochen schafft, den Wohlstand, den unsere Großeltern in dieses Land gebracht haben, mit Füßen zu treten, dass wir uns Gedanken machen müssen, ob wir im Winter heizen können und ob wir immer Strom haben. Von dieser Regierung sprichst du, die entscheidet, dass wir alle produktiv sein müssen?
Ja, das ist erstmal der Grundgedanke, wie unser Land ja eigentlich funktionieren sollte, ne? Kapitalismus muss ja produktiv sein, um zu funktionieren. Und Menschen, wir als Wohlstandsland können es uns halt leisten, auch Menschen mit Beeinträchtigungen versuchen, ins alltägliche Leben quasi dazu zu holen. Aber man merkt ja halt an allen Ecken und Enden, dass es ja immer mehr oder weniger so ein bisschen Augenwischerei ist, wie mit der Realschule Plus. Also man lässt sich irgendwelche tollen Begriffe einfallen oder ähnliches, was aber häufig an der Situation für Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, ja erstmal gar nichts ändert. Im Grunde hat das System ja auch nur bedingt Interesse daran, wirklich diese Menschen zu integrieren, weil sie halt nur bedingt produktiv sein können.
Ich glaube aber teilweise, dass da das Denken falsch ist. Also ich muss jetzt mal sagen, gerade als ITler, ich weiß, Autisten werden wahnsinnig gerne als Software-Tester eingesetzt, weil die halt diese Aufgabe immer und immer wieder nach dem gleichen Schema abarbeiten können. Aber muss ich dann nicht gucken, dass ich die Qualitäten dieser Menschen, und gerade Autisten sind ja teilweise Inselbegabte, ja, die haben dann ja, manche haben ja ein Zahlenverständnis, dann muss ich was schaffen für die und kann sie halt nicht in die normalen Positionen reinholen. Und es kann doch auch nicht sein, dass Menschen in Behindertenwerkstätten, und da habe ich letztens auch eine Reportage gesehen, die wirklich ganz, ganz viele Sachen machen und produzieren, aber dafür ja noch nicht mal Mindestlohn bekommen. Die werden ja ausgebeutet.
Nein, bekommen sie auch nicht. Also die haben ja auch so hohe Kosten, ne? Die ganzen, wie soll man sie liebevoll nennen, Institutionen ist, glaube ich, dann das sachlichste Wort.
Nein, hör auf mit liebevoll. Wir haben gesagt, wir sind hier weder sachlich noch politisch korrekt. Wir wollen es hier auf den Punkt bringen. Das ist hier das Gespräch am Lagerfeuer. Das ist unser Gespräch, das wir auch in der Kneipe führen könnten. Ich will keinen politisch korrekten Podcast ja. haben.
Also um es mal
ich will, ja. dass wir mal Klartext auch sprechen.
Ja. Es ist ja so, dass diese Institutionen auf jeden Fall Gründe für diejenigen, die sie betreiben, mehr oder weniger Gelddruckmaschinen sind. Die haben kein Interesse daran, ihre Arbeiter auf den zweiten oder ersten Arbeitsmarkt weiterzugeben. So, die bekommen ohne Ende Gelder und zahlen quasi den Menschen, die dort arbeiten, kaum Geld aus am Monatsende. Das ist ja halt einfach so. Klar können die jetzt nicht jede Tätigkeit übernehmen. Und auch wenn mal kein Auftrag da ist, dann ist es ja tatsächlich auch nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die da laufen. Also wir hatten zum Beispiel damals früher eine Abteilung, die hatten immer Schrauben und Gewinde und halt die Aufgabe quasi immer das Gewinde auf die Schraube zu drehen und das wurde dann kistenweise verladen auf die Rollwegen und wurde in die nächste Abteilung gefahren. In der Abteilung war halt der Arbeitsauftrag für alle, bitte das Gewinde von der Schraube wieder runterzudrehen und in zwei separate Kisten zu legen, damit, wenn die Wegen wieder fertig waren, im Kreislauf wieder in die nächste Gruppe gerollt werden konnten zum Zusammenschrauben.
Okay, das sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, damit sie beschäftigt sind. Du weißt aber auch, dass Behindertenwerkstätten teilweise Sachen produzieren für Automobilindustrie, Luftfahrtindustrie, muss ich jetzt mal erwähnen, für dich als Hamburger. Ihr habt da ja einen großen europäischen Flugzeugbauer vor Ort. Und da finde ich es halt Ausbeutung.
Ja, natürlich ist es Ausbeutung. Also das kann man auch eigentlich nur so nennen. Ja, in der freien Wirtschaft ist es ja auch so, dass ja eigentlich auch jede Firma je nach Größe eine bestimmte Anzahl an Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigen müsste. Die meisten Firmen zahlen aber lieber die Strafgelder, die fällig werden, wenn sie das nicht tun. Das zeigt ja auch schon, wie hoch das Interesse ist, tatsächlich diese Menschen ins Arbeitsleben zu integrieren. Also.
Okay, jetzt fange ich mal andersrum an. Vielleicht ist es aber auch sehr schwierig, weil wenn ich jetzt mal von meiner Arbeit ausgehe und mein Arbeitgeber würde sagen, ja, wir würden gerne integrieren, aber wir brauchen eine behindertengerechte Toilette. Die musst du ja auch erstmal irgendwo hinzaubern. Für einen öffentlichen Dienst oder so, für öffentliche Verwaltung, sehr einfach, weil die sowas ja schon haben müssen. Aber in der freien Wirtschaft hast du ja erstmal keinen Zwang dazu. Und unsere ganzen Bürogebäude oder ähnliches sind halt erstmal nicht dafür ausgelegt. Das ist halt ein geschichtlicher Fehler, der schon passiert ist. Dann müsste man aber die Gesetze so ändern und sagen, bei Neubauten ist das Pflicht. Und wenn du eine neue Produktionshalle hinbaust, dann musst du auch eine Behindertentoilette mit einbauen, bei so und so viel Größe. Und vielleicht wäre dann ja die Hemmung zu sagen, ich stelle auch jemanden ein, der die Behindertentoilette braucht, ist der Weg ja einfacher zu gehen, weil ich ja auch die Gegebenheiten dafür habe. Ja, und das ist ja was anderes wie Damen- und Herrentoilette. Das sind nur Schilder, die man austauschen kann. Das ist relativ einfach. Aber Behindertentoilette, ja, schon schwierig. Und ja, ich gebe dir recht. Also ich sag gerade in der IT, ein Rollstuhlfahrer wäre mir doch egal. Also ich sitze auch den ganzen Tag da nur rum. Ein Blinder wäre auch keine Beeinträchtigung. Ja, und das spricht, würde für mich nichts dagegen sprechen. Ich könnte aber keinen Rollstuhlfahrer einstellen, weil unser Büro, erster Stock, es gibt keinen Aufzug, wir haben keine Behindertentoilette. So, und jetzt ist die Frage, was ist teurer für meinen Arbeitgeber, das nachzurüsten oder die Strafe zu zahlen? Also müsste man da ja auch Anreize setzen.
Ja, Anreize gibt es ja. Ist ja tatsächlich so, dass der Staat 75% der Lohnkosten übernimmt, wenn du dann so eine Person einstellst. Also Förderungen gibt es theoretisch schon genug. Aber überhaupt, glaube ich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu gucken, Zeit zu investieren, die du dann quasi ja nicht in dein Kerngeschäft investierst, sondern erstmal mit vielleicht zusätzlichen Bewerbungsgesprächen, Einarbeitungszeiten, vielleicht auch für einfache Tätigkeiten, wenn es dann halt vielleicht jemand ist, der eine geistige Beeinträchtigung hat, der dann vielleicht aber einfache Bürotätigkeiten übernehmen könnte, der aber gut eingearbeitet werden muss, was ja dann auch wieder zeitintensiv ist. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Stück weit auch mit dem Interesse doch gar nicht so weit weg, sich dann damit auseinanderzusetzen und die Zeit zu investieren. Denn, wie man ja weiß, Zeit ist Geld. Und selbst wenn ich die Lohnkosten erstattet bekomme oder noch weitere Förderungen bekomme, du brauchst natürlich dann auch wiederum die Mitarbeiter, die dann so jemanden auch einarbeiten können und die sich die Zeit dafür nehmen können und nicht die eigentliche Tätigkeit dann wiederum ausüben.
Richtig, man müsste dann halt ab einer gewissen Größe quasi vorschreiben. Ich kann es nicht jedem Klein- und Mittelständler aufzwingen. Das funktioniert nicht. Das ist richtig, ja. Aber große Konzerne, da wäre es machbar. Aber ich glaube, das Credo ist einfach, wir reden zwar drüber in unserer Gesellschaft, aber wollen tun wir es eigentlich gar nicht.
Genau, und das ist ja mit der Inklusion an Schulen, ist es ja ähnlich. Die Politik hat da mal irgendwie was Schönes vorgegeben, aber nach der Vorgabe hört es dann auch schon ziemlich schnell auf. Du hast dann die freie Schulwahl, du hast aber weder die Kollegen an den Schulen, die dafür ausgebildet wurden und darauf eingestellt sind oder drauf Bock haben, und hast dann quasi immer nur vereinzelt die Einzelkämpfer, die dafür ausgebildet wurden, aber dann trotzdem überall wie Don Quixote gegen Windmühlen ankämpfen, versuchen irgendwas für diese Schüler möglich zu machen, aber das quasi immer hinter den Bedürfnissen der Schüler eigentlich immer hinterherhängt.
Aber ist doch einfach. Dann fange ich sie doch schon früh an auszusondern. Warum soll ich denen denn irgendwas Gutes tun, wenn ich weiß, dass sie doch später eh keine Chance kriegen? Vielleicht ist das ja der Gedanke hinten dran. So hart das jetzt klingt, aber ich meine, ja, wir können ja auch mit solchen Thesen polarisieren.
Ja, das ist halt, glaube ich, immer so generell so ein politisches Gebaren irgendwie. Ich gebe irgendwas vor, was sich toll anhört. Und sobald ich das mal quasi in den Äther geschickt habe, hat sich dann meine Rolle als Politiker auch erledigt. Und irgendwer wird es dann schon umsetzen. Aber die Verantwortung endet dann halt auch meistens relativ schnell wieder. Und ich glaube, würde man da vielleicht auch irgendwelche Verpflichtungen einführen, die es dann erlauben, sich noch etwas länger, auch wenn man dann vielleicht, wenn die Regierung wieder wechselt, sich noch etwas länger verantwortlich fühlen zu müssen für Dinge, die man verzapft hat, könnte das sicherlich ein wenig helfen, dass man vielleicht auch für Dinge nochmal haftbar gemacht werden könnte.
Cave News. Der Höhlenplausch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auch gerne über eure Kommentare, Anregungen, konstruktive Kritik oder neue Themenvorschläge. Ihr erreicht uns per Mail unter höhlenplausch@cave-news.de oder per Instagram.